Es ist Zeit für uns, eine Pause von den kleinen Propheten einzulegen, nur etwa 5 Wochen, um den thematischen Gewinn zu bedenken, den wir durch ein kurzes Studium der Psalmen gewinnen können. Was für mich als euer Pastor noch der Fall ist, ist, dass ich ein wenig Zeit zum Luftholen brauche, nachdem ich jetzt durch so viele kleine Propheten nacheinander durchstudiert habe, um diese Predigten vorzubereiten, selbst die, die noch gepredigt werden in den nächsten Monaten. Und so wäre das für mich eine Gnade, und ich denke, das ist auch für euch der Fall. Die kleinen Propheten sind nicht leicht. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfunden habt. Da ist sehr viel Gericht, das dort vorkommt, aber auch sehr viel Gnade Gottes, die dort vorkommt. Aber wenn wir jetzt diese kleine Pause in den Psalmen einlegen, dann bin ich überzeugt, dass der Herr das auch zum Gewinn für eure Seelen sein lässt, so wie auch für meine, damit auch die Gebetszeiten bereichert werden. Nicht nur in der Gemeinde, sondern auch die Gebetszeiten in der Woche. Wenn du jetzt einer bist, der Notizen macht, dann bring bitte einen Block mit. Denn in den nächsten Wochen werden wir jeweils ein anderes Thema bezüglich Gebet betrachten. Einmal Gebet durch die Psalmen oder auch welchen Gewinn du aus diesen Gebeten ziehen kannst. Und ich werde jede Woche Stichpunkte weitergeben. Und es wird eine Lehrserie mehr oder weniger sein. Und ich denke, ihr werdet daraus sehr viel Gewinn ziehen können. Und ich werde auch Material benutzen, das andere Männer für ihre Gemeinden produziert haben. Und es war schon ein Gewinn für mich alleine, mich auf diese Woche jetzt vorzubereiten. So, lasst uns nun das Wort Gottes lesen, und wenn ihr es mir gestattet, werde ich aus Psalm 130 die Verse 7 und 8 lesen und dann den gesamten Psalm 131. Lasst uns das Wort Gottes lesen. Psalm 130, Vers 7. Israel, hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn, von nun an bis in Ewigkeit. Das Gras verdorrt und die Blume verwelkt, aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Wenn ihr es gestattet, möchte ich 2 kurze Listen mit euch teilen, mit Gründen, warum wir durch die Psalmen beten sollten. Die erste Liste, die ich mit euch teilen will, ist von Don Whitney, der mit 9 Marx zusammenarbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr mit ihm bekannt seid. Er ist ein Baptistenlehrer und Prediger. Aber was er sagt, ist wahr und es gilt für die Gemeinden, für alle, durch alle Denominationen und durch alle Zeiten hindurch. Er erwähnt 5 Dinge, die jene charakterisieren, die durch die Psalmen beten. Zum ersten sagt er, du betest biblischer. Du betest biblischere Gebete. Das ist vollkommen logisch. Wenn du das Wort Gottes öffnest und du gehst durch die Gebete, die von der alttestamentlichen Gemeinde gesungen wurden, diese wunderbaren Gebete, die nicht nur die Gebete der Heiligen waren, sondern sie auch das Wort Gottes sind, das unfehlbare Wort Gottes, dann betest du biblischer. Die Herzensanliegen, die du hast und die Worte, die du aussprichst, das werden Worte sein, die du zu ihm zurückbetest, und das wird auch Gebetserhöhungen bewirken. Das zweite, was er sagt, du wirst ein biblisches Gebetsvokabular bekommen. Eine der Dinge, die ich über die Psalmen am beeindruckendsten finde, ist, dass der Psalmist, ob es jetzt David oder Salomo oder jemand anders ist, dass er eine Weise hat, wie er sein Herz und seine Seele und seine Nöte und alles nach innen durchforscht und dann nach außen dem Herrn vorlegt. All diese Worte und Konstruktionen, die poetisch und wundervoll sind, aber vor allem sind das Worte, die Dinge und Gefühle beschreiben, die ich habe, die ich aber nie in Worte fassen konnte. Wenn du also durch die Psalmen betest, dann gibt es deinen geistlichen Gefühlen eine Stimme. Wenn du also durch die Psalmen betest, bekommst du ein biblisches Gebetsvokabular. Das dritte, was er sagt, du wirst mehr gottzentrierte Gebete beten. Du wirst gottzentriertere Gebete sprechen. Ich weiß nicht von dir, ob du vielleicht viel disziplinierter bist als ich. Meine eigene Gebetskammer ist für mich sehr einfach, da reinzugehen und dann meine Wehwehchen vor den Herrn zu legen. All die Leiden, die ich bei mir wahrnehme und die aber nur lächerliche Leiden sind im Vergleich zu wirklichen Leiden. So klingt mein Gebet meistens wie eine immer wieder fortwährende Liste über mich, über mich, über mich. Das ist das, was ich brauche und das ist mein Gebetsleben. Die Psalmisten lassen dich das nicht tun, zumindest nicht ausschließlich. Sie nehmen dich fortwährend bei der Hand und bringen dich zurück zu dem Herrn des Himmels und zu seinem Charakter und seiner Person. Und es macht Gott zum Fokus. Seine Kraft, seine Gnade, seine Gerechtigkeit immer wieder angewandt an die Leiden, Nöte und die Herrlichkeiten des Volkes Gottes. Wenn du also durch die Psalmen betest, dann wirst du gottzentriertere Gebete sprechen. Das vierte, und ich denke, das ist eine große Hilfe, als ich ein Student war, da war ein Professor und der hat einen Bericht über sein Gebetsleben abgegeben und er sagte, dass er oft mit Gebet ringt. Und er war jetzt kein besonders konservativer, reformierter Lehrer, aber er war ein Mann des Gebetes. Das weiß ich, denn ich habe mit ihm gebetet und ihn alle Zeit beten gehört. Und er hat mir gesagt, es gab eine Sache in seinem Leben, die ihm geholfen hat. Und ich saß und hörte zu und er sagte, ich betete mit geöffneten Augen. Und das ist eine seltsame Sache. Ich habe ihn gefragt, warum machst du das? Und er hat gesagt, weil ich das Wort Gottes lese. Ich lese das Wort Gottes. Wann immer wir durch die Psalmen beten und wir bedenken diese Worte, ob es deine Augen wirklich auf sind oder ob dein Herz offen ist, nichtsdestotrotz wirst du einen stärkeren Fokus haben. Ich weiß nicht, ob jetzt dein Gebet immer Anbetung ist oder es ist alles nur Danksagen oder alles nur Fürbitte und nichts von dem anderen. Da ist irgendwo ein Flehen. Und deine Gebete können unfokussiert sein und sich wiederholen, vielleicht auch wegen Kinder oder anderer Unruhen, die du um dich herum hast. So war das bei mir oft. Aber wenn ich mich auf das Gebet vorbereite im Wort Gottes, dann sehe ich, wie mein Gebet viel fokussierter ist. Ich kann sehr spezifische Dinge aus meinem Herzen heraus beten, wenn ich sie über dem Wort Gottes bedenke. Zum fünften sagt er, du wirst merken, wie dein Gebet mehr dialoghaft wird. Und du magst jetzt sagen, Moment, Pastor, was ich glaube, ist, dass die Bibel abgeschlossen ist und dass der Herr nicht irgendwelche neue Worte in einen Gebetsdialog hineinbringt. Das ist aber nicht das, was er mit Dialog meint. Das ist nicht das, was dieser Mann meint, überhaupt nicht. Er meint Folgendes. Wenn du die Psalmen betest, wann immer du das Wort Gottes betest, so ist das Wort Gottes lebendig und aktiv und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und es wirkt in dir, wenn du betest. Denk darüber einen Moment nach. Du hast ein Herz, das Kämpfe hat mit verschiedenen Dingen in deinem Leben, und wenn du das Wort Gottes betest, dann hörst du die Stimme Gottes, die dein Gebet beantwortet, während du dieses Gebet zu ihm vorbringst. Das ist dialoghaft. Es ist eine seltsame Art, es auszudrücken, aber ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Der Herr gibt dir einen Gewinn oder einen Nutzen aus dem, wenn du sein Gebet, sein Wort betest. Der Herr gibt dir einen Nutzen, wenn du aus seinem Wort heraus Anliegen vor ihn bringst. Das ist das, was das Gebet für die Heiligen bewirkt. Es ist eine wunderbare, gesegnete, unbegreifliche Sache. Wenn ihr gestattet, werde ich noch einen sechsten Punkt hinzufügen. Den sechsten Punkt, den Nick Bullock an Don Whitney anfügt. Du wirst sehen, wie das Wort Gottes in deinem Herz verwahrt wird. Du wirst merken, wie das Wort Gottes in deinem Herzen verwahrt wird. Denn du studierst Gottes Wort. Du trennst es nicht vom Gebetsleben, sondern du involvierst, du beziehst es mit ein in dein Gebetsleben. Du betest das Wort Gottes zurück zu ihm. Was kann herrlicher sein? Und wenn es in dein Verstand geht und in dein Herz, und es wird dich so tief beeinflussen, dass es dich verändert. Das, glaube ich, geschieht auch durch das Singen und Lesen und Beten der Psalmen in deinem Leben. Und dann gibt es noch drei andere Punkte, die jetzt nicht insgesamt unterschiedlich sind oder ausschließlich anders als das bisher Gesagte, aber ich fand das in der Vorbereitung auf den heutigen Abend auch sehr wertvoll. Die Redeemer Presbyterian Church in New York, wo gerade Tim Keller sein Amt niedergelegt hat, hat diese drei Gründe oder diese drei Gewinne aus dem Lesen der Psalmen herausgestellt. Die Psalmen lehren uns, durch Imitation und Antwort zu beten. Wir beten wie die Schriften und wegen der Schriften und sind dadurch getröstet durch die Schriften. Ich denke, das ist sehr nahe an der Idee, dass das Beten der Psalmen auch dialoghaft ist. Wann immer du wie die Schrift betest, wegen der Schrift, dann wirst du durch die Schrift getröstet. Das ist eine wunderbare, wunderbare Sache, dass wir Gott nachahmen und dass wir dadurch auch eine Antwort von Gott bekommen durch sein Wort im Gebet. Du musst nicht warten, wenn du die Psalmen betest. Hier ist eine unmittelbare, wunderbare Antwort des Herrn an deine Seele. Zweitens, sie sagen, dass die Psalmen uns tief in unsere eigenen Herzen hineinführen, schneller, als wir es selber jemals könnten. Die erlauben uns nicht, unsere rohen Gefühle zu verleugnen und die Dunkelheit, die wir oft fühlen, und auch die Verzweiflung, die uns manchmal überwältigt, oder auch die Freude, die überströmend ist aus unseren Herzen, und auch die Liebe, die wir für Gott haben, und auch den Trost, den er gibt, und auch in den Umständen des Lebens, die deprimierend sind. Wann immer wir die Psalmen beten, sind wir David, der große König, oder auch Salomo, der große weise König. Sie gehen und sie erforschen das Innerste ihrer Seelen vor dem Herrn des Himmels. Und der Herr gibt ihnen Gnade, dass sie poetische Ausdrucksweise bekommen, mit denen sie das in Worte fassen können, was in ihrem Herzen vor sich geht. Ich denke, das ist einer der gewinnbringendsten Aspekte des Gebets in den Psalmen für dein Leben. Es wird dir helfen, dem großen Arzt des Himmels die Probleme deiner Seele darzulegen. Ich frage mich, ob du schon mal zum Arzt gegangen bist und er fragt dich, wie geht es dir? Und ich hatte das und manchmal sage ich dann, oh, mir tut's hier weh und ich habe keine ausreichende Antwort. Ich erinnere mich, wie wir die ersten paar Male mit Hätten zum Arzt gegangen sind. den viele von euch kennen. Er sagte zu mir: Na, Hatton, wie geht's dir? Denn er schaute nicht zu ihm, weil Hatton konnte noch kein Englisch. Und die Psalmen, die geben uns eine Sicht unseres eigenen Herzens, sodass wir wirklich die tiefsten Nöte erkennen können. Und das dritte und letzte, in dieser wunderbaren Einleitung, um dieser Serie willen, die Psalmen zwingen uns, mit Gott umzugehen, wie er ist und nicht wie wir ihn haben wollen. Die Psalmen zwingen uns, mit Gott umzugehen, wie er ist und nicht wie wir ihn haben wollen. Ich frage mich, ob, als du aufgewachsen bist, ob du jemals mit einem Problem zu deinen Eltern gegangen bist, vielleicht eine Reise, die du machen wolltest, oder ein Problem in der Schule. Du hast ein Problem und du hast das Problem, dass dir der Mut fehlt, um diese vor dir liegende Aufgabe in Angriff zu nehmen. Und du gehst zu deinem Mut zu deiner Mutter, zu deinem Vater und du bist ziemlich versteift, weil du nicht sicher bist, ob sie dich jetzt nicht ernst nehmen in deiner Feigheit oder ob sie dich in eine Richtung drängen, die nicht ganz die Richtung ist, die du gehen willst, aber die halt die beste für deine Seele ist. Wenn du jetzt die Psalmen betest, dann legst du dem Herrn vor, mit dir zu handeln, wie er es will. Wir überspringen keine Verse. Wir umgehen nicht seinen Dienst. Wir nehmen die Fluchpsalmen, wir nehmen die Wallfahrtspsalmen, wir lassen nichts aus. Der Gott der Gerechtigkeit, der Gott der Gnade, der Gott der Überführung, der Gott, der deine Seele berührt, dass du von ihm Gewinn erhalten mögest. Und so ermutige ich dich mit all diesen Dingen, mit diesen 9 Punkten quasi, wie wir die Psalmen beten sollten, 9 Argumente, die ich euch als euer Pastor vorlege, um euch zu helfen, dass ihr genau studiert und genau zuhört in diesem Studium, das wir jetzt vor uns haben. Nun, wenn wir jetzt heute Abend diesen Psalm 131 lesen und auch den Teil vom Psalm 130, dann sind das Wallfahrtslieder und ein Lied von David. Du magst das vielleicht in diesem kleinen Titel, in der kleinen Überschrift in deiner Bibel sehen. Ein Wallfahrtslied. Es gibt einen Grund, warum sie Wallfahrtslieder genannt werden. Psalm 130 bis Psalm 144 tragen diesen Titel, weil das sind Psalmen, die gesungen wurden als Gebete, als das Volk Gottes den Berg hinaufstieg, um in die Stadt Jerusalem hineinzugehen zum Gottesdienst, um den Herrn anzubeten. Das sind geistliche und festgelegte Gebete für das Volk Gottes, als sie zum Gottesdienst gingen, um den Herrn anzubeten. Das sagend, magst du jetzt vielleicht fragen, ja, warum hast du jetzt nur einen Teil von Psalm 130 gelesen und dann den ganzen Psalm 131. Ist vielleicht ein Fehler gewesen bei der Kapiteltrennung durch den Schreiber oder so? Nein, nein, das sind 2 verschiedene Psalme, aber es sind eher wie Zwillingspsalme. Das ist eine Wiederholung von Psalm 130, Vers 7. Und Psalm 131, Vers 3. Die sind nicht getrennt voneinander, sondern sie wurden der Reihe nach von dem Volk Israel gesungen, um ihres Nutzens willen. Es ist nützlich zu wissen, dass die alte Gemeinde strikt durch die Bibel durchgesungen, gelesen und gebetet hat. Es gibt 3 Punkte, die ich denke, werden euch helfen, eine gewisse Belehrung über das Ruhen im Gebet zu bekommen. Lasst mich das so sagen. Ruhen während dem Beten. Und die Punkte sind diese. Erstens, dass wir ruhen in Evangeliumshoffnung. Das sind die drei Punkte der Predigt, dass wir ruhen in Evangeliumshoffnung. Wann immer wir in das Gebet vor den Herrn kommen, vergessen wir nicht das allererste und dringlichste, was unsere Hoffnung im Himmel ist, die Liebe Gottes, mit der er sein Volk, seine Gemeinde erlöst hat. Wir ruhen in Evangeliumshoffnung. Wo können wir mehr Hoffnung, wo können wir mehr Ruhe finden als in der Gewissheit unserer Errettung und in den Heißungen der Gnade Gottes? Der zweite Punkt ist, dass wir in Demut ruhen. Dass wir ruhen in Demut. Das heißt, wenn wir ins Gebet kommen, dann kommen wir nicht in diese Gegenwart Gottes mit einem Riesensack eigener Sachen und wo wir so viel reinbringen, was wir jetzt sind, sondern wir lassen das eher an der Tür und nutzen das als eine Zeit, in der wir von Gott empfangen dürfen, seine Vorzüge und ihn loben für das, was er getan hat, dass wir ihm danken können. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass wir ruhen in persönlicher Gemeinschaft mit Gott. Wir ruhen in persönlicher Gemeinschaft mit Gott. Denk folgendermaßen darüber, weil das ist auch das, was die Passage zeigt. Du erinnerst dich, als du ein Kind warst. Du wurdest erst von der Mutterbrust entwöhnt. Vielleicht werden manche sagen, das ist lange her, da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber ob dein Verstand es nachvollziehen kann, dass du jetzt neben deinen Eltern standest, wenn du was hattest, und ihre Arme sich um dich legen und dich umarmen, musstest du, wenn du in den Armen deiner Eltern gelegen bist, musstest du in diesen Momenten reden? Ich denke nicht. Hast du dann an irgendetwas anderes gedacht? Nein, du hast einfach die Wärme ihrer Umarmung genossen, die persönliche Gemeinschaft, die du mit deinen Eltern hattest, dieses Ruhen in ihnen. Und du hattest keine anderen Sorgen, einfach nur diese Liebe der Eltern aufgesogen. Das ist das Dritte. Wir ruhen in der persönlichen Gemeinschaft mit Gott, die so ist. Eine Nähe zum Herrn im Gebet. Der Herr hat Gemeinschaft mit uns beim Abendmahl durch Glauben in Christus, durch die äußeren Mittel. Aber die Gegenwart des Herrn haben wir so auch im Gebet. Im Gebet hört er unsere Stimme. Im Gebet, wenn wir die Psalmen beten, dann hören wir auch seine Stimme. Das sind die drei Dinge, auf die ich mich heute Abend konzentrieren will. Und darum bemühen, dass auch für unsere Seelen Gewinn darin liegt, auch für unser Gebetsleben, dass wir auch Hilfe darin bekommen, Ruhe zu finden und erfrischt zu werden durch das Gebet. Wie ich einen Moment zuvor erwähnt habe, ist Psalm 131 ist verbunden mit Psalm 130. Psalm 130, Vers 7 sagt, Israel, hoffe auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Wir haben dieses erste Prinzip direkt vor unsere Augen gestellt. Wenn wir in das Gebet kommen und zum Herrn beten, wenn wir in irgendwas ruhen wollen, dann müssen wir ruhen in der Hoffnung seiner Gnade uns gegenüber. Ihr seht, es ist einfach für uns, in dieses Gebet reinzukommen und die Gerechtigkeit Gottes zu fürchten. Ich weiß nicht, ob ihr das im Gebet mal erlebt habt, aber ich wette, dass ihr es habt. Dieses, wenn du vor dem Herrn hingestreckt liegst, vor ihm kniest, so wie der Mann vor Jesus gekniet hat, dann und du fühlst die Heiligkeit Gottes und du bist von seiner Heiligkeit so überwältigt, dann fühlst du bei Zeiten deinen Leib erzittern. Ich frage mich, ob ihr das schon mal so erlebt habt im Gebet. Manchmal ist es schwierig, in so einer Situation zu ruhen. Oder vielleicht, als du ins Gebet reingegangen bist, sind deine Gedanken von irgendwas anderem abgelenkt worden, was auch immer die Welt an Ablenkungen anzubieten hat. Vielleicht war es das Problem, das dein Kind hat. Vielleicht ist es das Problem auf dem Hof. Vielleicht ist es das Problem in deinem Geschäft. Vielleicht ist es ein Kampf, den du mit deiner Frau gerade erst hattest. Vielleicht ist es ein Problem mit dem Auto, das du schon die ganze Woche hattest. Vielleicht ist es auch der Verlust eines geliebten Menschen. Wer weiß es? Es ist eine Myriade von Dingen, die unsere Herzen einnehmen können, unsere Gedanken einnehmen können und unsere Seelen einnehmen können, wenn wir ins Gebet gehen wollen. Und ich möchte euch nur einfach das sagen. Diese Art von Dingen, wenn wir unser Herz im Gebet auf diese Dinge fixieren würden, dann werden wir niemals eine Ruhe im Gebet erleben. Der Psalmist hat das als sein erstes Prinzip, wenn als er diese Art von ruhendem Gebet betet, dass der Herr für ihn ist und dass er gnädig ist und dass der Herr Gnade hat und eine überströmende Erlösung, dass der Herr ihn erlöst hat und dass er ihn retten wird von all seiner Sünde. Ich weiß nicht von dir, aber das ist so wunderbar. Denn es bedeutet, dass die ganze Last meiner Rebellion nicht auf meinen Schultern liegt, um geklärt zu werden. Es meint, dass ich nicht mein eigener Erlöser sein muss. Und es ist nicht durch mein Blut, dass ich gerettet werde. Und es ist nicht durch meine Werke, für die ich für immer als gerecht gelten werde, sondern meine Errettung ist das Werk des Herrn. Meine Errettung ist eine überströmende Gnade und Liebe von Gott zu mir. Meine Errettung ist einfach ausgedrückt das. Die Worte aus dem Herzen des Herrn, die über unser Leben ausgesprochen sind, die das sagen, Ruhe in Jesus, erlöster Sünder. Wenn wir in die Anbetung kommen und das Evangelium bedenken und bedenken, dass Jesus da hang, wo du hättest hängen sollen und dass du sicher bist im Griff der Gnade Gottes und in seiner Liebe, dann kannst du ruhen. Selbst wenn die Welt dich zu Tode arbeiten und überwältigen will. Vor dem Herrn kannst du ruhen. Jemand hat Ruhe folgendermaßen beschrieben. Er sagt, die Ruhe ist die Zufriedenheit einer unruhigen Seele im Willen Gottes. Lass mich das nochmal sagen, ich denke, es ist so wundervoll. Ruhe ist die Zufriedenheit einer unruhigen Seele im Willen Gottes. Ich frage mich, ob, wenn du vor dem Herrn kommst, ob du zufrieden bist in deiner Errettung, wo die Welt dir sagt, du sollst ruhelos sein und du sollst arbeiten, du sollst Werke tun und die Welt sagt, du bist nicht gut genug, tu mehr, mach mehr, geh zur Arbeit. Aber wenn du mit dem Willen Gottes konfrontiert bist, dich zu retten, durch Christus zu retten, dann ruhst du in den Vorzügen des Kreuzes. Ruhe in Evangeliumshoffnung. Zweitens. Wir nähern uns Psalm 131 und da haben wir dieses Thema des Ruhens in Demut. David schreibt: O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und wunderbar sind. David, der große König des Volkes Israel, schiebt seinen Stolz beiseite. Und er bindet sich selbst an die Kette der Demut. Und mit Dank vor dem Herrn für seine Gnade, da vertraut er auf Gott für seine Versorgung. Und er läuft oder er geht mit Gott demütig ins Gebet. Freunde, ich möchte euch das sagen, dass demütige Heilige ruhende Heilige sind. Das sind Heilige, die das Werk des Herrn für sie bedenken. Und seine fortwährende Barmherzigkeit für sie. Sie bedenken das Werk des Herrn für sie und seine fortwährende Barmherzigkeit für sie. Was ich sagen will, wenn du zu dem Herrn kommst, dann bringst du nicht die ganze Last deiner Sorgen zu ihm, wie ein stolzer Mensch, der jetzt meint, das selber lösen zu können. Hört ihr, was David sagt? Meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. David sagt, wann immer er in die Anbetung Gottes geht, dass er die Demut hat, Gott wird mit meinen Sorgen umgehen. Er wird meine Probleme angehen. Ich werde alles auf ihn legen, denn ich glaube, dass er Gott ist und ich bin's nicht. Ich werde es vor seinen Thron bringen, denn ich glaube, dass er die Macht hat, mir zu dienen. Und er wird mir gegenüber gnädig sein. Ich werde nicht mein Herz auf Dinge fokussieren, die ich nicht ändern kann. Das ist, was Sorgen bedeutet. Dein Herz auf Dinge konzentrieren, die du nicht ändern kannst. Das ist, als würdest du eine Schuld zahlen, die du eigentlich nie jemandem geschuldet hast. Nun, manche mögen sagen, ich kann nicht sehen, wie Demut dem jetzt entspricht. Lasst mich das nur so sagen. Wir sorgen uns um Dinge, die wir nicht ändern können, weil wir irgendwie denken, dass wir die Kraft hätten, sie zu ändern, und Gott nicht. Wenn wir ins Gebet kommen, sind wir dazu aufgerufen, einfach nur die Last vor den Herrn zu legen und es ihm zu überlassen. Das ist es, wie du zur Ruhe kommst. Du nimmst deine Last und gibst sie Gott. Du bringst es vor seinen Thron und sagst, Herr, du bist mächtig. Ich danke dir für das, was du getan hast. Herr, du bist mächtig und ich weiß, dass deine Hand mit all meinen Dingen und Problemen zurechtkommt. Du bist größer als alle meine Sorgen. Und du wirst damit umgehen, um meiner Seele willen und um deiner Ehre willen. Herr, ich gebe es dir. Ich möchte nicht, dass mein Herz auf irgendetwas fokussiert ist, außer auf die Größe Gottes, der im Himmel ist. Wir ruhen in Demut, wenn wir die Psalmen beten. Das dritte ist eine wirklich wundervolle Sache. Es ist eine poetische Weise, wie David das hier ausdrückt. Und zwar ruhen in persönlicher Gemeinschaft mit Gott. Und wie ihr das mit mir gelesen habt und gleich noch lesen werdet, werdet ihr vielleicht ein bisschen verwirrt sein. Aber lasst mich das nochmal lesen. David sagt, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Das ist eine seltsame Weise, es auszudrücken. Was ist der Unterschied zwischen einem entwöhnten Kind in den Armen seiner Mutter und ein Kind, das nicht entwöhnt ist, wenn es an der Mutterbrust liegt? Vielleicht habt ihr es vergessen. Aber oft ist hier das Bild eines hungriges Baby, das noch an der Brust genährt wird und das dann in den Armen seiner Mutter liegt und es sucht nach Essen und es sucht nach Ernährung und es fuchtelt mit den Armen und ist unruhig und möchte nichts anderes. Sie sind nicht einfach nur ruhig durch die Arme der Mutter, sondern sie wollen die Ernährung durch die Brust der Mutter und sie sind komplett abgelenkt. Und sie wollen den Nutzen, aber nicht die Gemeinschaft. Aber was sagt David? Ich bin wie das entwöhnte Kind. Ich bin wie das Kind, das nicht einfach nur sich klammert und das jetzt für den Nutzen kämpft, sondern ich bin der, der einfach nur die Umarmung meines himmlischen Vaters genießt. Und mein Herz ist still. Und es ist beruhigt. Nochmal will ich euch zurückbringen zu dem, was ich zuvor erwähnt habe, als ich diese drei Punkte eingeleitet habe. Erinnerst du dich, als du ein Kind warst und deine Eltern haben dich gerufen und haben gesagt, komm her, setz dich auf meinen Schoß. Und vielleicht, als du noch zu klein warst und warst ein Baby, das vielleicht entweder hochklettern konntest oder du hast dich daneben hingestellt und dann schlingen sich die Arme deiner Eltern um dich und du hast einfach nur den Nutzen und die Wärme und die Liebe gefühlt von dieser Gemeinschaft, die du mit deinen Eltern hattest. David sagt, das ist das, wo ich ruhe in meinem Herrn im Gebet. Ich brauche nicht etwas von ihm, sondern ich muss einfach nur ihm nahe sein. Ich muss nicht immer den Nutzen haben. Ich möchte einfach ihn. Wenn du betest, Christ, betest du, denkst du, ich bin zusammen mit dem Herrn des Himmels. Meine Seele sollte beruhigt sein. Mein Herz sollte ruhen. Ich bin nicht in der Welt, sondern ich bin mit dem Herrn des Himmels zusammen, dem mächtigen Vater. Sein Arm ist um mich herum. Er kennt meine Stimme und er liebt mich. Wie ein entwöhntes Kind bei der Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele, wenn ich bete zu Gott. Sehnst du dich nach diesem familiären Trost, nach diesem Fehlen von Sorge, dass du im Gebet sitzen kannst und einfach nur die Gutheit Gottes bedenken kannst? Vielleicht ist es das, was das Kind empfindet, wenn es den Eltern nahe kommt. Sie erinnern sich, wenn sie Albträume hatten, jeder Kuss auf die Wange oder die Stirn, jedes Mal, wenn sie im Fall aufgerichtet werden und auf Worte der Bestätigung, Worte der Liebe, Worte der Ermutigung, dass sie kommen zurück wegen der Gegenwart der Eltern, um die Seele des Kindes zur Ruhe zu bringen. Will hat letzte Woche im Gebetskreis etwas gesagt, was meiner Seele gedient hat. Er sagte, er vermisst immer noch seine Mama. Und all diese Jahre hat Will immer noch seine Mutter vermisst. Und ich vermisse immer noch meine Mutter. Wenn Dinge schlecht laufen, dann möchte ich zu ihr gehen. Ich möchte zu meinem Vater gehen. Als ein erwachsener Mann, der an Jahren zunimmt und einige Gnaden hier und da empfangen hat, fühle ich mich immer noch wie ein Kind, wenn sie mich umarmen. So sollten unser Gebetsleben aussehen. Der Herr legt kalte Kompressen auf unsere Wunden und er löscht die Feuer des Lebens aus mit seiner Gegenwart, von der wir eine Ahnung bekommen, wenn wir uns ihm im Gebet nahen. Unser Herr Jesus sagte in Matthäus Kapitel 18, die Verse 3 und 4, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Wer nun sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Vielleicht ist es das, was er im Kopf hatte. Wenn wir Kinder Gottes sein wollen, dann müssen wir Kinder sein, die sich einfach nur danach sehen, dem großen Gott des Himmels nahe zu sein. So ruht er im Gebet und findet Erfrischung durch den Charakter Gottes. Vers 3 von Psalm 131 beendet dieses Wallfahrtslied mit dem Refrain und diesem Prinzip, das alles hochhält und umfasst, was wir gerade erst betrachtet haben. O Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Menschen, die im Herrn ruhen und die auf seine Macht vertrauen. Hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Du wirst nicht im Gebet ruhen, wenn du nicht glaubst, dass Gott groß und gnädig und mächtig und leidenschaftlich ist. Ich bete, dass du ihn so siehst, dass er deine Hoffnung ist und der Grund deiner Seele und dass du glaubst, dass er dein Gott ist, jetzt, von dieser Zeit an und auch morgen und für alle Ewigkeit, für dein ganzes Leben und auch das Leben, das danach kommt. Lasst uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir für deine Gnade, die du für dein Volk hast. Herr, wie du uns unablässig durch dein Wort erhalten hast und wie du uns dienst und süß in unsere Ohren sprichst. Vater im Himmel, wir bitten, dass du uns befähigst, dein Wort zu studieren, dass wir das heilige, gerechte, vollkommene und unfehlbare Vokabular deines Wortes uns aneignen, wenn wir zu dir beten. Und dass wir viele Anliegen vor dich bringen
O Herr, segne uns und befähige uns, in dir zu ruhen, und dass wir uns sehnen nach deiner Umarmung.